Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Martin Zwicker und Sören Wolke, powered by UpChoice.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 40 und herzlich willkommen Martin Zwicker zu Folge 40.
Hallo Sören, ist ja schon wie ein kleines Jubiläum dann.
Ja, auf alle Fälle. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube in der zweiten Folge habe ich dann zu dir gesagt, vielen Dank für Folge 2. Ob du noch was sagen möchtest, dann weißt du, du freust dich doch auf die letzten 38.
Ja, ist ja so.
Jetzt haben wir 38 rum. Wir wollen heute auch so ein bisschen die Zeit nutzen, mal so ein bisschen zurückzuschauen, was dieses Jahr passiert ist. Wollen aber erstmal tagesaktuell bleiben und müssen da natürlich sagen, wir haben einen neuen Herrn Bundestrainer, Zwick.
Das ist vollkommen richtig.
Und wir haben ja letzte Woche wirklich drüber gesprochen, ob da noch was kommt. Du meintest, na, mal gucken. Du meintest damals, du weißt es wirklich nicht. Und ich glaube dir das. Aber am Freitag kam dann die Mitteilung, André Henning wird neuer Herrn Trainer. Was waren deine ersten Gedanken, als du davon gehört hast?
Also ich wusste es wirklich nicht letzte Woche.
Ja, ich glaube dir das.
Wir haben die Info später bekommen, dass wir dann mal wieder einen Zoom-Call haben und dann wurde das halt sozusagen im Herrenkreis halt dann bekannt gegeben halt und ja, und am Freitag dann halt veröffentlicht.
Was denkst du zu der Personalie? André Henning, dein neuer Bundestrainer?
Mein neuer Bundestrainer, ja.
Genau. Nur dein ganz privater eigener.
Genau, lustige Formulierung. Nein, ich bin gespannt und freue mich auch drauf und es ist ja auch immer irgendwie was Gutes, wenn jetzt, sag ich mal, so eine Personalie klargezogen wurde. Und man weiß, wer es dann ist und auch, was er selber ja schon als Trainer so in der Vita hat. Und er bringt ja vieles mit und ich freue mich drauf und bin auch absolut gespannt.
Das kann ich gut verstehen. Es wurde ja auch viel diskutiert darüber. Ja, viele Nationalmannschaften haben auch Trainer aus dem Ausland. Das hatten wir bei den Damen jetzt auch mit Xavi Reckinger, der ja auch ab 2022 nicht mehr in der Verantwortung stehen wird. Hättest du dir dann auch einen ausländischen Trainer mal gewünscht bei den Herren?
Och, ich glaube, ob ich mir da einen gewünscht hätte, ich glaube, das ist jetzt, wäre jetzt falsch formuliert, um ehrlich zu sein. Also, weil es ja, wir haben jetzt ja auch oft als Co-Trainer haben wir ja auch Trainer aus von anderen Nationen. Ja, so wie letztens hatten wir ja mit Erik Verboom einen holländischen Co-Trainer sozusagen. Und wir hatten ja früher auch schon mit Michael McKenna, ehemaliger australischer Nationalspieler und so, und auch Co-Trainer. Also wir waren ja schon irgendwie international vertreten. Ja, und der hatte bloß halt den Chefposten, hatte halt bis jetzt halt immer ein deutscher Trainer einfach inne. Und aus dem Grund hätte ich mir jetzt nicht persönlich einen ausländischen Trainer gewünscht. Ist es natürlich irgendwie auch irgendwie, manchmal glaube ich, kann das mega interessant sein, aber wie schon oft jetzt erwähnt, es muss halt überall passen. Ja, und ich glaube, da ist es dann eigentlich egal, welche Nation der Trainer oder die Trainerin dann angehört.
André Henning ist ein sehr junger deutscher Trainer, aber auch ein sehr erfolgreicher deutscher Trainer. Also sowohl mit Urnos Mülheim in seiner Vereinskarriere als auch mit Rot-Weiß Köln jetzt zuletzt, muss man ja sagen, die Erfolge sprechen ja eindeutig für ihn. Also insofern, ich meine, ist ja auch jemand aufgrund seines Alters, muss man ja auch sagen, jemand, der vielleicht wirklich eine klare Entwicklung, eine klare Linie vorgeben kann.
Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, es ist ja auch daran geschuldet, dass er halt so früh halt oder so jung jetzt, sag ich mal, schon so viel mitgemacht hat als Trainer, weil er ja auch schon früh selber aufhören musste mit Hockeyspielen. Und ich glaube, das war ja auch, glaube ich, einfach ein Grund, wo man dann die Trainerschiene eingeschlagen hat. Und das ist ja auch, zeigt ja auch einfach, dass er halt so sehr dem Hockeysport ja einfach verbunden ist und auch mega Bock drauf hat und hat ja wirklich jetzt schon in, sag ich mal, in seinen jungen Jahren schon wirklich viel gecoacht, ja, viel erlebt und auch viel gewonnen. Ja. Das darf man überhaupt nicht außen vor lassen und ich glaube auch, das zeigt ja auch einfach selber, welche Möglichkeiten er hat, aber auch gleichzeitig, welche eigenen Ziele er verfolgt. So als Trainer, ja, die Spieler halt natürlich so besser zu machen, aber auch halt vor allem die Mannschaft halt besser zu machen. Und ich glaube, das hat er halt einfach in den letzten Jahren gezeigt und die Erfolge sprechen schon irgendwie ein bisschen für sich. Aber nur weil man jetzt, sag ich mal, irgendwie Erfolge irgendwie im Verein hatte, muss ja nicht heißen, dass es dann gleich automatisch funktioniert halt in der Nationalmannschaft. Ja? Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, dass das halt auch immer ein bisschen Zeit braucht. Gewisse Sachen, es müssen halt gewisse Themen müssen besprochen werden, gleichzeitig aber auch Herangehensweise, die Denkweise des Trainers, das stellte sich vor, wie du gerade gesagt hast, das ist ja auch nicht mal entscheidend und da kann man jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie irgendwelche Schritte erwarten, das hatten wir ja auch schon bei den Trainern vorher, dass das auch gewisse Sachen brauchen, einfach eine gewisse Zeit.
Hattest du denn schon mit ihm zu tun?
Ich hatte einmal mit ihm zu tun, aber also als Trainer und zwar als er zusammen mit Markus Weise uns gecoacht hat bei dem Olympia Qualifier 2019.
Gegen Österreich.
Gegen Österreich, genau. Das war die einzige Zusammenarbeit, die sozusagen ich als Spieler und er als Trainer hatten. So, ansonsten haben wir noch nicht zusammengearbeitet. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich auch einer der ganz wenigen, die gerade in der aktuellen Nationalmannschaft, die noch nicht mit ihm gearbeitet haben, würde ich sagen.
Jetzt muss man ja auch sagen, er hatte bei Rot-Weiß Köln in den letzten Jahren, ich glaube, da übertreibe ich nicht, wenn ich sage, einen echten Weltklasse-Kader. ja auch zur Verfügung. Mit einem Vincent van Aasch, Mink van der Werden, Mats Grambusch, Christopher Rühr, die Liste könnten wir jetzt noch endlos weiterführen. Jetzt sage ich mal, die Nationalmannschaft ist natürlich auch gespickt mit starken internationalen Top-Spielern. Ist das trotzdem nochmal was anderes, auf Vereinsebene zu coachen, als dann wirklich eine ganze Nationalmannschaft?
Ja, natürlich, weil ja auch einfach die Zeit, die man miteinander verbringt, ist ja auch schon weniger als bei einer Vereinsmannschaft. Ja, da hast du ja die tagtägliche Arbeit ja unter der Woche, hast du ja meistens 2-3 Mal Training halt mit der Mannschaft, dann an den Wochenenden spielen und so. Das ist natürlich einfach eine ganz andere Geschichte. Ja, und Nationalmannschaft ist ja eher, da wir ja auch ein anderes System haben, um uns zu treffen, ja, weil wir sind ja nicht dezentralisiert so, dass man immer zusammenkommt, ja, sondern wir müssen ja mal schon schauen, wann wir, sag ich mal, Lehrgänge machen und dann kommen wir dann halt für einen gewissen Zeitraum zusammen und dann wird halt sozusagen, arbeiten wir dann zusammen und danach gehen wir wieder auseinander und jeder geht in seine Vereinsmannschaft, ja, und das, solche Sachen ist ja in Holland oder in Belgien oder so ist das ja was ganz anderes, ja, da arbeiten die ja in der Woche mit der Nationalmannschaft zusammen, um, sag ich mal, zusammen zu trainieren, aber gleichzeitig dann halt auch gewisse Sachen anzuschieben. Ja? Und das muss man halt einfach sehen, das ist halt bei uns ein Unterschied. Und da muss er sich wahrscheinlich auch genauso auch erstmal drauf einstellen, weil es halt einfach schon eine andere Arbeit ist, als die tagtägliche Arbeit mit den Spielern im Verein.
Er bringt ja die Heimsaison jetzt noch zu Ende mit Rot-Weiß Köln. Ich könnte mir vorstellen, er möchte sich auf alle Fälle nochmal mit einem Titel verabschieden.
Ja, klar. Also ich glaube, wenn er nicht mit diesem Ziel rangehen würde, dann weiß ich nicht. Dann hat er auch was falsch gemacht, keine Ahnung. Ja. Nein, aber das ist doch wohl irgendwie die logische Konsequenz, dass sie sich das als Ziel dann setzen, dass sie halt dann das als Abschluss haben. Ja, ist ja auch irgendwie klar.
Wir sind auf alle Fälle auch gespannt, wer Köln dann auch übernehmen wird. Also ich weiß nicht, weißt du da schon mehr?
Der Trainer, der sozusagen jetzt das aktuell schon mit André Henning zusammen macht, der ja auch, mit dem er ja auch zusammen die kanadische Nationalmannschaft trainiert. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie er heißt.
Okay, ist ja auch nicht schlimm.
Pascha, glaube ich.
Wir wollen, bevor wir jetzt nochmal weitersprechen, natürlich auch, bevor wir nochmal vielleicht zu André Henning kommen, denn bei der Hallenweltmeisterschaft in Hamburg, Europameisterschaft, sorry.
War ein Problem.
Da ist er ja noch nicht sozusagen in der Verantwortung, sondern da werden Valentin Altenburg und Johannes Schmitz eine Mannschaft präsentieren. Und sie haben jetzt ihre Mannschaft präsentiert, die natürlich um Titel mitspielen will. Und für mich natürlich, muss ich sagen, ist natürlich eine große Freude, dass ich meinem Mitpodcaster Martin Zwicker dazu gratulieren darf, dass er nominiert wurde für die Hallen-Europameisterschaft. Und das möchten wir natürlich.
Ja. Danke, danke. Ja,
kein Problem. Das wollen wir natürlich nicht vergessen. Erstmal, wann hast du davon erfahren, dass du mit dabei sein wirst? Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Ja, Dankeschön. Ich wurde letztens angerufen vom Trainer, von Valentin Altenburg, und da hat er es mir mitgeteilt und ja, habe mich sehr darüber gefreut. Hat mich auch gefragt, ob ich Bock habe, und dann meinte ich, ja, ich habe absolut Bock. Genauso wie ich auf die ganze Hallensaison schon Bock habe. Und nee, ich freue mich allgemein, weil es auch, hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass es einfach, glaube ich, eine coole Sache ist, weil sie findet ja schließlich in Deutschland statt, dann in Hamburg, und Hamburg ist ja auch eine hockeyverrückte Stadt. Und da wird viel los sein, so wie damals halt vor 2 Jahren, dann zu dem Zeitpunkt, als die Europameisterschaft da in Berlin stattgefunden hat und alles. Solche Hallenturniere, ja, internationale Turniere auf deutschem Boden, die sind, glaube ich, immer was Besonderes. Und da würde sich jeder Spieler darüber freuen, wenn er spielen kann. Und diesmal ist es mir sozusagen gegönnt, dass ich da mitspielen darf, und ich freue mich krass drauf.
Wir wollen natürlich den Kader euch einmal nochmal vorstellen. Einmal die Torhüter, Anton Brinkmann, Alex Stadler, dann Jonas Gomoll, Teamkollege von dir vom BRC, Mats Grambusch, Johannes Grosse, Tobias Hauke, Malte Hellwig, Tim Herzbruch, Hannes Müller, Thies Prinz, Christopher Rühr und natürlich Martin Zwicker. Wenn man sich den Kader anschaut, Zwick, also ich weiß, du bist kein Fan von übertriebenen Erwartungshaltungen, aber trotzdem meine ich, dieser Kader erweckt ja wirklich Fantasie in Richtung Titelgewinn, oder?
Ja, für dich wahrscheinlich. Nein, aber auch.
Also ich denke,
ich sag mal so, der Trainer hatte natürlich auch die Qual der Wahl, ja, weil es standen halt, glaube ich, so gut wie alle Spieler zur Verfügung, weil es ja wirklich keine Restriktionen bezüglich irgendwie ein Feldlehrgang oder irgendwas anderes irgendwie dazwischen kommen konnte. Dementsprechend hatte er wirklich ja die Qual der Wahl, wen er da nominiert. Und ich glaube, sie haben sich für einen guten Mix irgendwie entschieden. Ja, und auch die Jungs bringen ja alle Qualität mit. Ich glaube, in dem Bericht steht da drin, sind ja die topführenden Torschützen sind halt mit dabei und so. Und na klar, das gibt diese Truppe halt schon bringt halt eine gewisse Erwartungshaltung mit für das Turnier. Das ist doch irgendwie klar, ja. Und auch da man ja die letzte Europameisterschaft gewonnen hat, dann will man natürlich diesen Titel verteidigen. Ja, das ist doch auch irgendwie nachvollziehbar. Und auch bei Hockey, sag ich mal, in Deutschland, Hallenhockey, das ist ja einfach schon irgendwie ein Traditionssport, und sozusagen, das gehört ja einfach zusammen. Und da haben wir in den letzten Jahren ja eigentlich auch immer, waren wir auch immer mit oben dabei, auch wenn wir zum Beispiel die WM damals ja nicht gewonnen haben, aber irgendwie Hallenhockey, so ein Titel kann eigentlich ja nur über Deutschland führen.
Es gibt insgesamt 3 Co-Trainer, also Valentin Altenburg als Bundestrainer, Johannes Schmitz Co-Trainer, Rein van Eyck auch altbekannter von dir als Vereinstrainer, Co-Trainer mit dabei, Patrick Fritsche mit dabei. Also ich meine, wenn man den Staff sich anguckt, das sind dann insgesamt 7 Leute, sind ja fast so viele wie Spieler mit dabei sind. Ne?
Ich glaube, das ist genau die Truppe, die auch bei der Europameisterschaft in Berlin halt sozusagen die Federführung in der Hand hatte. Und das, glaube ich, das ist auch eine eingespielte Truppe. Es waren ja auch jetzt Jo Schmitz und Valentin Altenburg haben ja jetzt auch ja die U21 ja zusammen betreut und das ist ja auch irgendwie ein eingespieltes Team. Und daher ist das doch dann genau, sowas braucht man ja auch, dass man da nicht irgendwie Leute zusammenwürfelt und dass da jeder erstmal, sag ich mal, rausfindet, was der andere gut kann oder wie es am besten funktioniert, sondern da ist es ja schon wichtig, weil der Zeitraum einfach, den man hat bei der Europameisterschaft oder bei dem Lehrgang, den wir vorher noch bestreiten, da ist halt einfach die Zeit einfach rar gesät und da muss man einfach schauen, dass man die gewissen Abläufe schnell über die Bühne bringt, ja, und auch einfach klarzieht, was man voneinander erwartet. Und da ist es schon mal wichtig, dass der Staff halt so zusammenarbeitet oder dass eine Zusammenarbeit da herrscht, weil sie es schon öfters gemacht haben.
Sind natürlich, ist eine bunt zusammengewürfelte Truppe, viele junge Spieler mit dabei, also zum Beispiel die beiden Torhüter, ne, Brinkmann 21, Stadler 22 Jahre alt, Hannes Müller, auch der Kapitän von der U21, jetzt in Indien gewesen, 21 Jahre alt. Und dann natürlich die zwei Ü30-Jungs, einmal deine Wenigkeit und dann dein Buddy Tobi Hauke. Wie sehr freust du dich auch drauf, mit ihm in der Halle, in seiner Stadt sozusagen, in Hamburg auch mit auf dem Platz zu stehen?
Schon sehr. Also ich freue mich vor allem für jeden. Also ich glaube, das würde auch jeder sofort bestätigen, dass er das sich auch einfach verdient hat, als Abschluss seiner internationalen Karriere, dass er halt diese Europameisterschaft in seiner Heimatstadt spielen kann. Und ich glaube, bei seiner Schwester ist es ja genau auch der gleiche Fall, dass sie auch nochmal spielen darf. Und ich finde, das finde ich einfach super, dass dann halt einfach, dass es da die Möglichkeit gibt und dass es dann halt nochmal so ein Turnier ist, ist ja auch einfach verdient, aber auch einfach richtig cool und ist ja jetzt nicht so, dass Tobi kein Hallenhockey spielen kann, sondern ist, glaube ich, einer mit so der besten Hallenhockeyspieler, die es gibt. So, und dadurch hat er sich so oder so verdient und durch die Karriere, die er bis jetzt hatte, genauso, und darüber freue ich mich am meisten, dass er überhaupt da spielen kann, muss man einfach so sagen, und ich freue mich natürlich, dass ich dann halt nochmal zum Schluss mit ihm nochmal ein paar Spielchen auf der Platte absolvieren darf.
Was ich ganz spannend finde, ist, ihr beide ja ein Alter, aber wenn man mal auf die Anzahl der Länderspiele in der Halle guckt, sieht man doch einen signifikanten Unterschied. Bei dir stehen da 8 Spiele, 3 Tore, ist übrigens eine starke Quote.
Danke.
Muss man ja echt mal sagen. Bei Tobi Hauke ist die Quote aber ein bisschen besser. 35 Spiele hat er schon in der Halle gemacht, 18 Tore.
Ich habe halt einfach, bis auf die Weltmeisterschaft, habe ich halt kein Hallenturnier gespielt.
Ja.
Und ja, musste die Trainer von früher fangen. Nein, keine Ahnung.
Woran das lag, ja.
Ja. Wie gesagt, habe nur die Weltmeisterschaft gespielt, dementsprechend habe ich halt dann deutlich weniger Länderspiele in der Halle, aber das ist ja auch immer, also interessiert ja auch irgendwie keinen. So, es gibt ja jetzt auch welche, die noch gar keine Hallenländerspiele haben und die jetzt mitspielen, weil man muss ja auch immer irgendwie schauen, dass das irgendwie passt, und auch zu den Situationen damals, da hat es einfach dann scheinbar nicht gepasst und so, und deswegen habe ich einfach bis jetzt noch kaum was gespielt in der Halle und ist jetzt auch nicht dramatisch.
Wir vermissen natürlich, also wir müssen über zwei Sachen noch sprechen. Einmal Paul Dösch, Teamkollege bei dir vom BRC, Kapitän beim letzten großen Turnier in der Halle gewesen, Titel gewonnen, starkes Turnier auch von ihm. Und da müssen wir auch darüber sprechen, dass aus dem Süden lediglich Alexander Stadler als Torwart vom TSV Mannheim mit dabei ist. Ansonsten nur Nord, West und dann halt du und Joni Gumoll als die beiden aus dem Osten. Ist das ein bisschen schade, dass das nicht irgendwie klarer aufgeteilt wurde? Weil ich meine, im Süden gibt es auch starke Hallenspieler. Und dann noch Paul Dösch, wo ich als Frage nicht vergessen.
Ja, aber man darf einfach nicht vergessen, dass halt leider nur 12 spielen dürfen. Ja, 2 Torhüter und 10 Feldspieler. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, dass halt diesmal halt, glaube ich, die Schwierigkeit bestand, halt einfach da eine Truppe zusammenzustellen, halt, obwohl so viele Spieler zur Verfügung stehen. Und ich glaube, es ist natürlich immer bitter, weil du kannst es halt nicht jedem recht machen einfach. Ja, und auch, wenn du jetzt gerade irgendwie die Konstellation ansprichst, weil so eine Anzahl von Spielern aus dieser Staffel, kommen, das ist natürlich klar, das guckst du dir natürlich an als kritischer Journalist halt, ja, warum ist die Aufteilung denn so, aber im Endeffekt, die Trainer werden sich schon Gedanken darüber gemacht haben, wie sie am besten die Truppe zusammenstellen, auch in welcher Konstellation, wer mit wem, und ja, dass es dann halt am Ende so ist, dass halt, sag ich mal, nur ein Spieler aus dem Süden kommt, ist dann halt nur mal so, ja, ohne jetzt irgendwie sagen zu müssen oder sagen zu wollen, okay, da hätten 3 von da, 3 von da, 3 von da, und ich glaube, danach kann es ja auch eigentlich nicht gehen, um ehrlich zu sein. Also es ist ja jetzt ja auch noch so, das sind ja auch, ich glaube, Paul Kaufmann und Paul Smith-Loney sind ja auch noch auf Abruf. Ja, also so musst du das ja auch noch mal ein bisschen sehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie sozusagen komplett außen vor gelassen waren, sondern es hat halt dann, sag ich mal, in dem Moment halt nicht für die 12 dann halt gereicht, dass halt noch mehr Spieler dann aus dem Süden zum Beispiel dabei sind.
Ich bin ja ein großer Fan davon, eigentlich danach Leistung zu gehen und nicht irgendwie politisch zu sagen, okay, wir haben 12 Plätze.
Wirkt aber so.
3 da, 3 da. Nee, das ist ja eine Frage, wenn man die machen, weil ja. Ich meine, man hat das ja schon erlebt mal in der Vergangenheit auch. Generell Halle mal, was mich mal interessieren würde, was macht denn eigentlich einen guten Hallenspieler für dich aus? Ich habe gehört, Tobi Hauke ist schon sehr dicht dran.
Ja, ich glaube, man, also ein guter Hallenspieler sollte schon eine gute Technik mitbringen. Ich glaube, das ist ja auch einfach schon so das A und O im Hallenhockey. Aber gleichzeitig auch, ich sag mal, neben der Technik, da gehört ja auch einfach dieses Passen und Stoppen gehört da einfach ganz klar mit dazu. Ja, weil Hallenhockey ist ein schneller Sport, ja, da muss man schnell reagieren, aber auch gleichzeitig muss man halt, sag ich mal, mit dem Ball halt schneller arbeiten als vielleicht auf dem Feld. Ja, und auch gewisse Stopptechniken irgendwie an den Tag legen, ja, und auch Passmöglichkeiten haben. Ich glaube, das ist halt schon enorm wichtig. Ja, natürlich braucht man dann auch ein Spielverständnis, ja, weil Hallenhockey, wie gerade erwähnt habe, ist halt schon einfach schneller. Dementsprechend muss man auch handlungsschnell sein. Aber die Technik, die, sag ich mal, die ist schon wichtig, weil wenn man eine gewisse Technik mitbringt, sind die anderen Sachen dann vielleicht, fallen jetzt einem nicht leichter, aber zumindest muss man sich da nicht mit so vielen Dingen gleichzeitig rumschlagen, ja. Oh Gott, wie stoppe ich jetzt den Ball oder so? Oder wie passe ich den jetzt weiter? Sondern kann mich eher darauf konzentrieren, okay, wie spiele ich ihn jetzt weiter? Okay, an wen kann ich den Ball jetzt geben halt? Weil einfach diese Voraussetzungen, wie ich einen Ball stoppe, ja, wie ich ihn verarbeite, automatisch schon dabei ist.
Könnte man auch sagen, man muss als guter Hallenspieler, wenn man nicht Torwart ist, sondern irgendwo auf dem Feld spielt, eigentlich auch automatisch auch einen guten Abschluss haben? Ich meine, irgendwie kommst du immer in eine Schusssituation, auch als Verteidiger, ne?
Ja, die Frage ist doch, was ist ein guter Abschluss?
Einer, der drin ist, ne?
Und so. Ja, natürlich schon, aber es gibt halt aber auch einfach gewisse Positionen, wo du halt wirklich sehr selten aufs Tor schießt halt, ja. Und da ist es dann vielleicht eher entscheidend. Natürlich sollte man schon einen gewissen Abschluss haben, aber ich glaube, das ist jetzt dann nicht das A und O, was man braucht halt. Ja, nur weil man jetzt vielleicht im Sturm spielt, heißt jetzt ja nicht unbedingt, dass du einen krankgeilen Abschluss haben musst, weil vielleicht bist du einfach auch der spielende Stürmer, der halt auch vor allem wichtig in der Defensive ist, im Defensivsystem, aber gleichzeitig halt auch den anderen Sturmpartner so in Szene setzen kann, dass man halt, weil der halt den besseren Torschuss hat. Ja, und ich glaube, die Trainer müssen ja auch immer entscheiden, wo stellen sie Spieler auf, und man stellt hier die Spieler meistens nach den Stärken auf. Ja, und das heißt ja nur nicht, weil er im Sturm spielt, dass er halt den besten Abschluss hat, sondern dann halt vielleicht, weil er gut verteidigen kann, wie ich gerade erwähnt habe. Oder genauso wie hinten auch, ja. Heißt ja nicht nur, weil er hinten spielt, verteidigt er halt super, sondern hat halt natürlich aber auch eine Anspielqualität nach vorne, kann genauso gut auch dribbeln und so, um einfach Druck auszuüben auf die verteidigende Mannschaft. Alles solche Sachen, das spielt ja auch mit rein. Deswegen, ich glaube, das, ob man das braucht, weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Bist du der Typ spielender Stürmer? Also ich meine, du spielst ja meistens, wobei jetzt hast du jetzt auch ab und zu mal in der Abwehr gespielt, oder bist du eher Typ offensiv denkend oder eher defensiv stark?
Das eine schließt das andere nicht aus, oder?
Bist beides. Bist allround gut.
Nein, also ich versuche halt gerne, den Ball laufen zu lassen, versuche gerne Leute einzusetzen. Ich glaube, ich bringe ein gewisses Spielverständnis, bringe ich schon mit irgendwie, aber auch, ich bin mir aber auch nicht zu schade, um zu verteidigen. Ja, weil ich glaube, beim Hallenhockey ist das schon wichtig, dass man gut defensiv einfach steht, weil, wie gerade erwähnt, Hallenhockey ist mega schnell und defensiv ist das schon eigentlich eine wichtige Sache.
Ihr trefft bei der EM in eurer Gruppe, in Gruppe B, auf Russland, Belgien und die Schweiz. Wer wird da der stärkste Gegner sein?
Schweiz und?
Russland, Belgien und die Schweiz. Und ihr halt natürlich dann. Aber wer wird der stärkste Gegner sein?
Ich glaube, die Belgier, die haben zu früh, haben sie schon ein bisschen aufgeholt. Stellen ja meistens dann auch eine spezielle Hallenmannschaft zusammen. Russland, hast du gesagt, richtig?
Ja.
Auch schon immer unangenehme Mannschaft, fiese Brettleger, aber auch sehe ich auch mal nicht zu schade, durch den Mann zu schießen, sage ich jetzt mal. Ja, und dann natürlich halt, okay, die Schweiz waren auch, Hallenhockey ist ja auch so ein bisschen ihr Ding. So, also, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass einer von den dreien halt, sondern ich glaube, die sind alle drei unangenehm, um ehrlich zu sein.
Also auf ihre Art jeweils dann halt.
Ja.
Ja. Bei den Damen, die Damen treffen in Gruppe A auf die Ukraine, Tschechien und die Türkei. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie eine türkische Hockeymannschaft gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, schon.
Was erwartest du da in der Gruppe? Also ich glaube, dass die deutschen Damen da Top-Favorit auf Platz 1 sind. Da müssen wir, glaube ich, nicht groß drum herum reden. Aber Ukraine und Tschechien sind trotzdem,
richtig unangenehm,
glaube ich, sehr unangenehm zu spielen.
Ja.
Ja.
Also die waren schon immer auch bei den Platzierungen auch immer recht weit mit vorne. Also ich glaube, weiß gar nicht, bei der letzten hat nicht die Ukraine sogar gewonnen. Das, also auf jeden Fall Tschechien, ja, und die Ukraine sind auf jeden Fall sehr unangenehme Gegner. Und auch immer auch zum Beispiel bei den Europapokalsachen halt, ja, wo die Clubmeisterschaften dann halt stattfinden, dann sind ja auch Tschechinnen und die Ukrainerinnen auch immer vertreten halt und auch streiten sich auch eigentlich mit den deutschen Teams eigentlich immer um den Titel.
Also ihr wollt die deutschen Hockeydamen und Hockeyherren in Hamburg in Action sehen. Die Damen haben ihr erstes Spiel am Mittwoch, dem 12. Januar, das ist gar nicht mehr weit hin, dann um 13.45 Uhr gegen Tschechien. Und dann gucke ich mal ganz kurz, wann ihr anfangt. Am Donnerstag, 13. Januar um 19.15 Uhr geht es direkt mal gegen Belgien. Also da könnt ihr Martin Zwick auch in Aktion erleben. Das wird auf alle Fälle ein Riesenspaß werden. Und, ich wünsche dir natürlich da ganz, ganz viel Erfolg.
Danke.
Wäre natürlich schön, so ein Doppel-Europameister-Titel, aber ich weiß, ne, wann soll ich zu früh anfangen?
Korrekt. Danke.
Sehr gerne. Es ist ja auch so, ich meine, das ist ja auch ganz ungewohnt. Wir haben, oder was heißt ungewohnt, für andere Sportler ist das ja ungewohnt. Wir haben ja eigentlich eine Bundesliga-Saison, die läuft, die wird jetzt unterbrochen dann. Wir haben dann noch einen Spieltag im neuen Jahr und dann wird es ja unterbrochen für Europameisterschaft und dann geht es weiter mit Viertelfinals und so weiter. Ist das für den Kopf schwierig, sich umzudenken aus dem Team sozusagen, aus der Vereinsebene rein in die Nationalmannschaft und wieder zurück?
Naja, eigentlich nicht. Also klar, es ist irgendwie natürlich irgendwie ein bisschen komisches Gefühl, weil, wie du gerade sagtest, dass es halt kurz unterbrochen wird. Aber ist ja auch nur ein kurzer Zeitraum einfach. Ja, und auch, vielleicht hilft das ja auch, sage ich mal, ein paar Bundesligamannschaften, aber auch so einfach auch bestimmt Spielern aus meiner Mannschaft so, ja, weil so ein Wochenende dann halt zwischendurch halt dann irgendwie frei ist ja auch mal ganz gut, ja, dass man den nochmal so den Kopf ein bisschen frei bekommt und auch sich dann darauf einstellt, okay, jetzt nächste Woche ist dann halt das mögliche Viertelfinale. Das kann natürlich auch einfach helfen, ja, aber ich persönlich habe jetzt kein Problem damit, dass man dann halt irgendwie von der Vereinsmannschaft dann kurz zur Nationalmannschaft und dann wieder zur Vereinsmannschaft, weil ist ja alles irgendwie Vereinssport. Also, oder besser gesagt, Mannschaftssport und gehst ja nur von der einen Truppe in die andere Truppe und dann wieder zurück und so. Und ist ja jetzt nicht so, dass du dann halt irgendwie eine Feldsache spielst, sondern es ist ja Hallenhockey, was du eh vorher schon die ganze Zeit gemacht hast. Dementsprechend ist das mir dann relativ egal.
Lass uns so ein bisschen mal aufs Jahr auch zurückschauen, Zwick. Wir haben übrigens angefangen mit Schusskreis am 11. Januar. Da war die erste Folge damals auch in unserem alten Büro.
Quasi einen Tag
vor
dem ersten Spiel letztes Jahr.
Ja, genau. Wenn du so möchtest, ja. Für dich, sag ich mal, war es sportlich, wenn ich das mal so ein bisschen bewerten darf, Halbfinale um die deutsche Meisterschaft auf dem Feld, knapp verloren in Mannheim und dann bei Olympia am Ende nur Platz 4. Ich sag mal, am Ende steht ja nichts, was du in der Hand hast, sag ich mal, steht ja nicht auf der Seite. Würdest du trotzdem sagen, es war ein gutes sportliches Jahr auch für dich persönlich?
Da sieht man, dass dein Anspruch echt ein ganz anderes als meiner, weil wir sind ja auch noch Zweiter geworden bei der Europameisterschaft. Darf man natürlich nicht vergessen.
Stimmt.
Dementsprechend haben wir ja was in der Hand gehabt. Eine Silbermedaille.
Habe ich vergessen, ja. Hast recht.
Aber nein, an sich war es eigentlich schon ein gutes Jahr. Wenn man jetzt mal aus der Perspektive vom BRC schaut. Das letzte Mal, dass wir im Halbfinale auf dem Feld waren, ja, das ist schon ein paar Jahre zurück halt. So, dementsprechend war das schon mal in diesem Sinne, war das schon mal eigentlich eine gute Saison, auch wenn natürlich da mehr drin war, aber auch gleichzeitig jeder sich mehr gewünscht hätte. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem eigentlich eine gute Saison gespielt. Ja, das darf man nicht vergessen. Und dann natürlich auch noch die anderen Sachen, die du gerade angesprochen hast. Oder ich dann halt nochmal angesprochen habe. Europameisterschaft und Olympia, das sind halt einfach, das hat man ja eigentlich nicht, dass man in einem Jahr solche zwei großen Events eigentlich hat. Ja, und natürlich hätte man sich irgendwie mehr erhofft. Ja, und auch mehr gewünscht, das ist ja wohl klar, weil wenn man zu Olympia fährt und dann halt eine Möglichkeit auf eine Medaille hat und am Ende leider ohne nach Hause fliegt, ist es einfach nur bitter. Ja, aber im Großen und Ganzen war es trotzdem ein Jahr, was viel einem gegeben hat, ja, was aber auch krass cool war. Ja, einfach so die Zeit, weil man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja zurzeit nicht irgendwie alles normal. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Wir befinden uns immer noch in der Pandemie und dass wir eine Europameisterschaft spielen durften, dass wir eine deutsche Meisterschaft spielen durften, dass wir eine Olympischen Spiele spielen durften in der Zeit, ja, das darf man ja auch einfach nicht vergessen. Und das sind ja auch Erlebnisse, die dann halt irgendwie einen prägen, ja, unabhängig davon, welche Platzierung man erlangt hat. Ja, und das nehme ich aus dem Jahr bis jetzt auf jeden Fall mit. Ja, und auch so, dass es dann halt auch so wieder weitergeht, ja, dass man hoffentlich bald wieder, wahrscheinlich haben wir genau das Gleiche, haben wir genau vor einem Jahr gesagt schon, hoffentlich ist bald alles wieder normal, aber ich glaube irgendwie trotzdem, dass es nächstes Jahr dann alles wieder ein bisschen anders aussieht und auch vor allem sehr entscheidend, dass man halt einfach wieder viel mehr Zuschauer zu diesen Events einfach zulassen darf und dass die da auch, weil das macht ja auch irgendwie den Sport aus, ja. Also wir sind ja jetzt ja keine Fußballer, wo 50.000 im Stadion sind, sondern ich glaube, wir sind ja schon zufrieden, wenn wir bei gewissen Spielen irgendwie 1.000 Zuschauer kommen, ja. Und wenn das halt noch nicht mal möglich ist, dann ist es schon irgendwie schade. Manchmal ist es auch irgendwie gewohnt, dass so wenig dann kommen, aber irgendwie wäre es doch schon wieder cool, wenn das irgendwie wieder gehen würde und auch dann sind die Erlebnisse, glaube ich, einfach nochmal einen Tick cooler, als sie so schon sind.
Also wenn ich das richtig höre, höre ich auch eine Menge Dankbarkeit raus, dass du das alles so mitmachen konntest dieses Jahr, weil ich meine, du hast es selber gesagt, es war ja nun wahrlich nicht normal, dass man das alles auch so machen konnte. Andere Sportarten hat es ja auch, sag ich mal, ganz übel erwischt.
Ja, und auch so, weil man muss es ja auch so sehen, dass es ja auch alles ja nicht sicher ist. Bin ich halt auch einfach froh, dass ich halt das auch spielen konnte. Ja, auch ist ja auch immer so eine Sache, vor allem man spricht ja gerade davon oder nicht nur jetzt, sondern auch jetzt schon seit einer langen Zeit halt, dass das Gesundheitliche auch einfach funktioniert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und dass wir da die Möglichkeit zu haben, ist einfach cool. Weil ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn, stell dir mal vor, die hätte nicht stattgefunden. So, ja, und ich bin froh nur, dass sie stattgefunden haben und auch, dass es halt einfach so gut funktioniert hat. Ja, und ja, und es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt die Karriere vorbei ist, sondern es geht ja noch mal ein bisschen weiter und da haben wir jetzt ja bald ja eine EM und dann können wir mal schauen, ob wir da die Möglichkeit haben, ein bisschen weiter oben zu landen als bei den letzten Turnieren.
Da würde ich gerne mal reinhaken. Und zwar ist es so, vielleicht, wenn du bei Olympia eine Medaille geholt hättest und mit dem BRC vielleicht Deutscher Meister geworden wärst, würdest du dann jetzt noch weiter Hockey spielen?
Ja.
Also das hatte keinen Einfluss bei dir, irgendwie zu sagen?
Es hätte keinen Einfluss gehabt.
Okay, Oskar.
Weil es ein paar Mal wurde ich schon dazu befragt halt. Bei mir ist das halt, ich würde das jetzt nicht an eine Errungenschaft oder an ein Turnier knüpfen, sondern mir ist es halt wichtig, dass ich weiterhin Spaß habe. Weil man muss ja auch schon irgendwie ein bisschen Aufwand betreiben und solange wie ich Spaß daran habe, sag ich mal, diesen Aufwand zu betreiben und auch gleichzeitig den Spaß weiterhin am Hockey habe, spiele ich halt noch. Und da hat das jetzt unbedingt jetzt nichts damit zu tun, ob jetzt ein Turnier ansteht und okay, jetzt hat man auf das Turnier hingearbeitet und dann ist halt ein Cut. Klar gibt es da einen Cut im Kopf halt, ja, auch fällt man vielleicht, man fällt dann schon irgendwie in so ein Loch, aber das hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass man dann vielleicht überlegt halt aufzuhören. Also das ist zumindest sind meine eigenen Gedanken. Das sieht ja bei jedem anders aus.
Ja, nee, aber das finde ich sehr, finde ich gut, dass du sagst, du willst Spaß dabei haben. Also ich meine, nicht da irgendwie.
Ja, weil man, wir verdienen ja nicht die Kohlen wie in anderen Sportarten. Das darf man ja einfach nicht vergessen. Und wenn es einem dann keinen Spaß macht, dann wofür macht man es denn? Ja, natürlich hat das auch damit zu tun, okay, man möchte irgendwie Turniere spielen, man möchte was gewinnen. Das ist natürlich, zählt natürlich damit dazu. Aber gleichzeitig muss es ja trotzdem einem irgendwie Spaß machen, ja, und das macht es mir und das ist eigentlich so mit der hauptsächliche Grund halt, warum ich halt einfach noch spiele, ne? Weil du hast ja gerade erwähnt oder vorher, ich gehöre ja schon zu den Älteren, dementsprechend darf man das ja auch nicht vergessen, aber es macht mir halt einfach Spaß, auch mit den jungen Spielern zu spielen, ja, und auch mit der Truppe und so und das ist das, woran ich so ein bisschen zerre und dann kommt meistens der Rest, der kommt dann auch irgendwie schon noch mit dazu.
Eine Sache, die ich jetzt ganz gerne noch, bevor wir zum ganz großen Schusskreisrückblick kommen, da wird kein Auge trocken bleiben, sage ich schon mal. Okay. Wollen wir noch mal ganz kurz über ein Team sprechen? Da ist uns auch eine Frage, hat uns auch erreicht, dass wir da mal auch gerne drüber sprechen sollen, und zwar Unost Mülheim-Zwick bei den Herren. Möglicher Viertelfinalgegner von den BRC-Herren. Jetzt ist es so, Mülheim hat am Freitag mit, relativ überraschend 8-6 in Krefeld verloren. Krefeld ja auch sehr, sehr stark in dieser Hallensaison unterwegs. Und dann am Samstag ein 14-14 zu Hause. Also nochmal 60 Minuten Spielzeit, 14-14 am Ende. Also viel schon doch schwerst respektabel. Gegen Düsseldorf gespielt, führten zur Pause übrigens schon 8-4. Was ist da in Mülheim los? Oder ist das jetzt einfach so eine kurze Vorweihnachts-Mini-Krise?
Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, weil ich kenne die ganzen Umstände nicht. Klar, aber man darf nicht vergessen, dass jetzt in der Westliga auch andere Teams noch stark sind. Ja. Klar zählt man irgendwie immer Köln und Mülheim natürlich auf, aber ist ja jetzt nicht so, dass Krefeld und Düsseldorf halt keine guten Mannschaften sind. Ja, also vor ein paar Jahren war ja Krefeld ja auch im Viertelfinale. Ich glaube, sie haben gegen uns und vor 3 Jahren, da haben sie uns ja rausgeworfen im Viertelfinale, wenn ich mich nicht irre. Und das darf man ja einfach nicht vergessen. Und ja, manchmal ist es so, dann läuft es halt nicht so. Und natürlich ist dann auch irgendwie ein bisschen der Druck da, du verlierst ein Spiel halt, womit du jetzt nicht rechnest, ja, oder auch der Gegner holt halt Punkte gegen ein Team, wo man auch nicht mitgerechnet hat, ja, und übt dann natürlich irgendwie imaginär schon irgendwie Druck auf die eigene Truppe aus und so. Und ja, muss halt jetzt mal sehen, wie es dann halt nach der Weihnachtspause, ja, und im neuen Jahr weitergeht. Eigentlich ist es ja vielleicht auch ganz gut, dann ist es ja wie so ein Cut und dann startet man direkt neu rein. Man hat 2 Spiele, die haben es ja alles ja selber in der Hand, ja. Also das heißt ja jetzt nicht, dass jetzt irgendwie schon die Sache durch ist, sondern sie haben es ja selber in der Hand und können da halt sozusagen den zweiten Platz ja einfach klarziehen. Ja, und dann ist es natürlich, Mülheim ist immer eine gute Truppe, eine junge Truppe und ist spielerisch einfach echt, echt gut. Ja, also die haben ja schon überragende Spieler, ob das jetzt ein Herzbruch ist, ein Hellwig ist, ja, die wissen ja schon, wie ein Hallenhockey geht. Die haben ja auch nicht umsonst irgendwie vor einigen Jahren halt mehrere Hallentitel gewonnen. Ja, klar, sind jetzt die Spieler nicht mehr so dabei, wie sie damals der Fall war, aber jetzt sitzen die dann halt vielleicht auf der Trainerbank und die kennen schon ein paar Kniffs und die werden schon genau wissen, was sie zu tun haben, um ihre Mannschaft wieder, sag ich mal, richtig einzustellen, aber auch gleichzeitig vielleicht wieder einen Tick besser in die Spur zu bringen, sodass halt jetzt die Punkte dann mehr raus resultieren als dann die Ergebnisse.
Das werden Thilo Stalkowski und Tobi Matanja mit Sicherheit versuchen und ich bin mir auch recht sicher, dass sie das auch ganz gut hinbekommen werden. Kleine Spaßfrage. Weißt du, wie es 10 Minuten vor Schluss stand?
Ich glaube 9-9 oder sowas, oder?
Kann das sein? 9-9 und dann wirklich 14-14 am Ende. Also ich meine, das ist, glaube ich, Hallenhockey-Spektakel ohne Ende.
Für die Zuschauer super.
Ja.
Und für die Leute, die am Stream saßen, auch.
Ja, mehr geht da wirklich nicht. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich bin da sehr gespannt auch drauf. Ich muss ja sagen, ich würde mich sehr freuen, so ein Heimviertelfinale von BHC gegen Bühren. Da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Das wäre wirklich toll zu sehen. Jetzt wollen wir aber natürlich nochmal zum Schusskreis zurückkommen. Zwick, 40 Folgen. Du hast, glaube ich, 35, 34 hast du gemacht. Dann warst du ja bei Olympia, wo wir dann die Spezialfolgen eingebaut haben. Wie war für dich das Jahr? Ich meine, es war dein erster Podcast, den du gemacht hast. Sehr hoch frequentiert bei uns mit 40 Folgen jetzt in 52 Wochen, 51 jetzt. Wie war es für dich?
Ach so, die Frage war schon zu Ende.
Ja, wie war es für dich? Genau.
Am Anfang war es schon echt ungewohnt, muss man einfach sagen. Also ich glaube, das ist auch irgendwie normal. Das fällt dann auch wahrscheinlich den Zuhörern auch irgendwie auf, dass man muss sich auch an gewisse Sachen erstmal irgendwie gewöhnen. Und aber nachher war das dann halt irgendwie gar kein Problem mehr. Hat einfach mir die ganze Zeit sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir manchmal ein bisschen logistisch mussten, ein bisschen, glaube ich, improvisieren. Aber wir haben es, glaube ich, irgendwie ganz gut hinbekommen. Und in dem Sinne, es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, und darum geht es ja. Und es ist ja auch irgendwie, also wenn man über Hockey reden darf oder wenn man selber diesen Sport betreibt und sehr viel Spaß daran hat, ist es doch irgendwie eine coole Sache, wenn man auch irgendwie so ein bisschen drüber quatschen kann und dann hören dann vielleicht noch ein paar Leute zu und die finden es vielleicht auch ganz cool, was man sagt, dann hat man doch schon jetzt nicht so viel falsch gemacht.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was für uns, also als Unternehmen, was ja mit daneben stand, sage ich mal, auch irgendwie cool war zu sehen, dass wir dich wirklich jede Woche irgendwie einmal bei uns hatten und dich sozusagen ja auch dann irgendwie mitbegleiten konnten. Also natürlich nicht so krass wie Teamkollegen, Familie, Freunde von dir, aber trotzdem, dass wir irgendwie mit dabei waren und dann bist du auf einmal halt in Tokio und wir sitzen hier vom Fernseher und gucken halt zu und du warst letzte Woche noch hier. Das war für uns, kann ich sagen, auch besonders. Ja.
Gern geschehen.
Das war's. Nee, das muss man mal ganz klar sagen. Hattest du eine Lieblingsfolge? Oder gab's, also war es eine Folge vielleicht, die du nicht hier warst, weil die irgendwie so speziell war für dich, dass die dir im Gedächtnis geblieben ist?
Auf Anhieb nicht. Es sind mir irgendwie viele irgendwie ein bisschen im Gedächtnis geblieben, weil sie halt auch, es gab halt natürlich auch Sachen, so interessante Sachen, über die man sprechen durfte, ja, wo ich auch so ein bisschen, glaube ich, aus dem Nähkästchen plaudern konnte. Das ist ja auch irgendwie immer mal schön. Weil kann ja auch, erfährt dann halt nicht immer jeder so direkt so ein bisschen so interne Sachen. Solche Sachen finde ich auch irgendwie mal cool, weil das gibt ja auch immer den Leuten, sag ich mal so, den Außenstehenden, die interessieren sich vielleicht schon für einige Sachen und da ist es ja irgendwie cool, wenn man denen dann ein paar Sachen mal so ein bisschen näher bringen kann, aber auch gleichzeitig, wenn man halt auch einfach mal über Sachen halt so persönlich so ein bisschen sprechen kann, was ist denn so passiert und auch, wie siehst du die Sache denn einfach? Und solche Folgen, die machen mir am größten Spaß.
Also ich muss sagen, mir sind zwei Folgen vor allem im Gedächtnis geblieben. Einmal Schneesturm im Schusskreis.
Die habe ich zu Hause gemacht, oder?
Die hast du zu Hause gemacht und da habe ich dir dein Mikro damals vorbeigebracht. Und ich weiß nicht, für all diejenigen, die nicht aus Berlin kommen, sobald in Berlin eine Schneeflocke fällt, dann funktioniert hier gar nichts mehr, weil alle mit ihren Sommerreifen sich auf einmal nicht mehr fortbewegen können und S-Bahn fährt nicht und so. Das war eine sehr geile Folge. Und ich muss natürlich auch sagen, die Don't Cry for Me Argentina-Folge, die haben wir, glaube ich, so oft zitiert. Die war einfach auch wirklich sehr, sehr schön. Und ja, also es hat alles in allem einfach einen Riesenspaß gemacht dieses Jahr. Was mich noch interessieren würde nochmal, so zum Abschluss, der Name Schusskreis. Ja. Ist das für dich der beste Podcast-Name für einen Hockey-Podcast? Oder könnte da noch mehr gehen?
Vermutlich könnte da noch mehr gehen.
Strafecke. 7 Meter. Und so. Gelbe Karte.
Alles solche Sachen.
Grün, gelb, rot.
Nein, ist schon okay.
Ja, bist du happy mit, ja. Also, und wir wollen natürlich auch an der Stelle nicht vergessen, uns zu bedanken bei allen, die mitgearbeitet haben, ob auch mal für uns geschnitten wurde, die Folge, ob die Folge auch mal für uns hochgeladen wurde, ob einfach auch mal Büros aufgeschlossen wurden, Mikrofone besorgt wurden, alles. Und natürlich wollen wir uns auch bedanken bei der DHZ, Zwick. Das wollen wir nicht vergessen. Und an der Stelle wollen wir auch nochmal sagen, die DHZ erscheint jetzt nochmal, unter anderem mit Mike Wiebe, Herrentrainer vom DHC Hannover. Also Abstiegskampf wird da sicherlich ein großes Thema sein. Du nickst anerkennt, ja.
Ja, ich dachte, du sagst noch mehr.
Nee, und Marc Spieker zusammen mit Nico Susenburger ist ja neuerdings bei Damen und Herren des Düsseldorfer HCs verantwortlich. Also ich glaube, es könnte sehr spannend werden, auch das Interview.
Mit Sicherheit.
Ja, also schaut da auf alle Fälle rein. Vielen Dank an Uli Meier, DHZ-Chefredakteur und ja, bei allen anderen auch, die im Sportverlag Sindelfingen mit drin sitzen. Zwick, deine Pläne. Weihnachten, Silvester, was steht an bei dir?
Ich fahre demnächst in die Heimat zu meinen Eltern. Werde da ganz normal Weihnachten verbringen und danach ein bisschen Skifahren mit Freunden. Und ja, dann steht Anfang Januar steht dann ja schon der Lehrgang an als Vorbereitung auf die Hallen-EM.
Hast du mir schon gesagt, 2. bis 6. war es, glaube ich, ne?
5. 2. bis 5.
2. bis 5. Also übrigens, also ich will ja nichts sagen, aber Skifahren in der Hallensaison ist ja eigentlich der Albtraum für jeden Trainer, ne?
Vielleicht, ja.
Weil man ja nur Angst
hat. Aber das Gute ist, man ist ja irgendwie nicht vertraglich gebunden, so wie in anderen Sportarten vielleicht halt. Ja, und auch. glaube aber, dieses Jahr ist einfach so für uns halt zumindest das erste Mal, dass ich auch einfach so ein bisschen Zeit habe dafür. Weil bei anderen Sachen oder anderen, sage ich mal, Turnieren oder so, wäre das jetzt nicht möglich. Man konnte ja auch jetzt damit nicht rechnen. Also mein Skiurlaub ist jetzt schon seit, keine Ahnung, über ein Jahr geplant. Also von daher ist das, glaube ich, schon irgendwie okay. Und bin ja auch so ein bisschen so ein Freizeitfahrer. Ich bin jetzt ja keiner, der da irgendwie Super-G oder so mäßig da runterfährt, sondern es ist einfach cool, mit Freunden ein bisschen Zeit zu verbringen, auch mal abzuschalten einfach auch. Und darum geht es ja eigentlich. Und man darf nicht vergessen, weil du hast ja gerade gefragt, wann unser Lehrgang ist. Ich glaube, zwischen Weihnachten und Neujahr finden doch auch noch Länderspiele bei den Damen statt mit dem Kader.
In Krefeld.
Der Hallen-EM, genau. Und da haben die ja nochmal so ein paar Testländerspiele gegen die Holländerinnen. Und das ist ja auch eigentlich nochmal ganz cool. Weil du mich ja sonst immer fragst, was man sich anschauen sollte im Stream TV-Tipp. Oder so TV-Tipp. Und das wäre doch irgendwie ganz cool zwischen den Feiertagen, dass man sich da zwei Länderspiele der Damen anguckt in der Vorbereitung auf die Hallen-EM.
Bist du eher Team Darts-WM oder eher Team Vierschanzentournee zum Gucken?
Vermutlich gerade eher Darts.
Ja, okay. Na, siehst du, dann haben wir es auch geklärt. Aber Vierschanzentournee kannst du ja vielleicht, weiß nicht, vielleicht vor Ort angucken. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß ja nicht, wo du hinfährst und wie weiter Neujahrsspringen und alles weg ist.
Ja, das geht dich auch nicht an.
Nee, es geht nicht wirklich nichts an. Möchte ich auch gar nicht wissen. Also TV-Tipp dann Deutschland gegen Holland zwischen den Jahren in Krefeld. Und das war's jetzt erstmal für dieses Jahr im Schusskreis Zwick. Vielen, vielen Dank auf alle Fälle, dass du immer da warst. Weil ich meine, ganz ehrlich, das will ich auch nochmal erwähnen, du kamst hier nach dem verlorenen EM-Finale, warst du da, ne? Und hast dich nicht irgendwie verkrochen und hast gesagt, nee, jetzt habe ich aber keinen Bock, das mit euch zu machen.
Ich war nach Tokio, war ich da auch da direkt.
Ja, genau, da warst du auch direkt da.
Ich bin fast immer direkt da gewesen, oder?
Ja, aber ich meine, verstehst du, das ist ja, ich meine, es gibt ja schon Sportler, die dann sagen so, okay, jetzt will ich mal zwei Wochen nichts hören, nichts sehen, ihr könnt mich alle mal.
Ja, stimmt schon. Manchmal möchte ich das auch, aber ist ja okay, weil man kann ja mit dir über Sachen gerne reden und wenn ich da keine Lust zu habe, dann antworte ich einfach auch nicht oder lass es dann einfach so stehen. Ist ja dann auch irgendwie okay, ist ja dann meine Entscheidung. Nein, aber es gehört ja auch irgendwie ein bisschen dazu und ich habe mir das ja am Anfang ja selber ausgesucht, hier mitzumachen und das ist ja dann eigentlich so der entscheidende Grund und dann muss man halt auch mal nach solchen, im wahrsten Sinne des Wortes, nach Kackturnieren oder so oder nach nicht so dollen Abschneiden oder so, muss man dann vielleicht auch mal Rede und Antwort stehen.
Das finde ich eine sehr ehrenwerte Einstellung. Ich wünsche dir auf alle Fälle schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns ja auf alle Fälle im kommenden Jahr, ob du willst oder nicht. Also
vermutlich, ja.
Und
ich werde dich nicht los.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich hänge an dir.
Das Gute ist, vielleicht müssen wir nur nicht so oft miteinander reden, sondern du redest dann nur über mich, weil du kommentierst oder so.
Genau, und da natürlich immer nur in den besten Tönen. Ansonsten für euch alle zu Hause, wir wünschen euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und vor allem bleibt gesund. Und vielleicht bekommt ihr den Hallenhockeyschläger, den ihr euch wünscht. Oder was auch immer ihr euch wünscht. Ne?
Ich glaube, es gibt kaum noch welche, aber es wäre ja cool, wenn es noch ein paar Leute ein zu Weihnachten kriegen. Ja,
ja,
gebe ich dir absolut recht. Ja? Ich wünsche dir natürlich auch schöne Weihnachten, so einen guten Rutsch. Danke. Bleibt gesund und auch allen Zuhörern vielen Dank und lasst es euch gut gehen.
Also, tschüss und ciao aus Berlin. Bis bald.
Ciao.